Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zusammenreden der SPD Berchtesgadener Land. Wir sitzen hier heute in Bad Reichenhall in Nonn beim Uli Scheuerl. Und zwar aus einem bestimmten Anlass, weil er ein Buchautor geworden ist. Darüber wollen wir heute reden, zusammen mit dem Roman Niederberger, unserem Landratskandidat, mit dem Uli Scheuerl und mit Susanne Aigner, Kreisvorsitzende der SPD. Ja, darf ich gleich zu dir kommen? Kannst du unseren Zuhörern dich mal vorstellen, warum wir heute beim Podcast Zusammenreden sitzen und vielleicht, wie du zur SPD Berchtesgadener Land gekommen bist? Das wird die Hörer sicher interessieren.
Gerne. Also ich bin seit über 50 Jahren in der SPD. Damals war noch Willy Brandt an der Macht. Und da bin ich zur SPD gekommen. Und wie gesagt, ich heiße Ulrich Scheuerl und in der SPD bin ich eigentlich immer der Ullo Scheuerl, immer schon gewesen. Und arbeiten tue ich im Reichenhaller Ortsverein, mache ich die Pressearbeit und vom Beruf bin ich Banker, habe 40 Jahre in der örtlichen Genossenschaftsbank gearbeitet und seit 10 Jahren bin ich in der Rente und seit 5 Jahren beschäftige ich mich jetzt intensiv mit der Frage, wie kann man geistig gesund bleiben?
Und darüber hast du dir dann sofort gedacht, musst du ein Buch schreiben oder wie kam es dann weiter?
Ja, das war natürlich zuerst einmal nicht geplant, dass ich sage, dann schreibe ich ein Buch drüber, sondern ich habe erst einmal das Ganze recherchiert und bei der Recherche bin ich dann einmal draufgekommen, dass ich das, was ich mache, nämlich regelmäßiges Ausdauertraining, dass das eigentlich nicht das Richtige sein kann, weil wenn ich losgelaufen bin, meine Runde durch den Park, da habe ich das Hirn ausschalten können. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja nicht stimmen, wenn das Hirn da auf automatisch schaltet und nicht gefordert ist. Und dann bin ich zum Neurologen gegangen. Ich habe mir gedacht, der Neurologe, das ist, bin dann zum Schlaganfallklinik in Bischofswiesen, Leubl, und der Chefarzt, das ist der Dr. Rickmann, und habe ich gefragt, ob ich bei dem einen Termin haben kann. Und ganz frecherweise bin ich da hingefahren und dann habe ich den Termin bekommen und der hat mich dann informiert, stell um, geh weg von dem reinen Ausdauertraining und mach koordinativ anspruchsvolles, wo das Gehirn dann auch gefordert ist.
Ja, lieber Ullo, da hast du dir ein großes Thema vorgenommen und eines, das ja auch für unseren Landkreis sehr relevant ist. Wir haben im Jahr 2021 knapp 2000 Menschen im Berchtesgadener Land gehabt, die also an Demenz erkrankt worden sind. Und wie in allen Regionen Deutschlands sind ja diese Zahlen auch weiter ansteigend. Also die Frage einer ordentlichen Prävention, die Frage, wie man wissenschaftlich fundiert da was machen kann, das ist also jetzt nicht bloß eine reine Frage der privaten Lebensführung, sondern auch ganz eminent politische. Und dann ist es natürlich spannend, da den aktuellen Stand der Erkenntnisse von dir auch zu hören. Und ist natürlich super, dass du da jetzt auch wirklich wissenschaftliche Begleitung mit dazu genommen hast. Und dann kommt natürlich auch von mir schon gleich die erste Frage, ob denn jetzt der Titel des Buches, das ja heißt, Demenz ist vermeidbar, nicht sehr gewagt ist, weil wir wissen ja nach bisherigem Stand, dass es kein Heilmittel dafür gibt und jetzt sagt es ihr beiden Autoren, aber vermeiden kann man es.
Ja, ja, also wenn man sagt, ja, ich weiß es, wie man Demenz vermeiden kann, dann klingt es also schon ziemlich vermessen und zugegeben, Wissen tue ist auch nicht da. Tatsächlich kann man es aber spüren. Man spürt es zum Beispiel, wenn man auf einem Bein steht oder im Gelände läuft. Sobald man dabei sicher ist, dann weiß man, die Netze im Gehirn, die man dafür benötigt, die sind in Ordnung. Und wenn dann noch die Netze in Ordnung sind für Jonglieren und für Balancieren und so weiter, dann kriegt man ein Gefühl dafür, das dürfte eigentlich die Lösung sein, Demenz zu vermeiden. Man weiß es nicht, aber man spürt es.
Also Geschicklichkeitsübungen vor allem?
Ja, ja? Geschicklichkeitsübung. Okay. Also zwei Dinge, darf ich das vielleicht ganz kurz?
Ja.
Zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Das erste ist praktisch, sich die Balancefähigkeit zu erhalten.
Mhm.
Und da muss man halt in seinen täglichen Ablauf Balanceübungen einbauen.
Mhm.
Diese Balanceübungen, das geht schon los in der Früh, Socken anziehen, das macht man halt auf einem Bein und lehnt sich nicht an. Das ist, sind die Balanceübungen.
Jetzt verstehe ich das. Du hast, als wir reinkommen sind, hast du gesagt, wir sollen noch die Schuhe auf einem Bein ausziehen.
Richtig.
Ja, okay.
Wenn man in der Früh zum Beispiel auf einem Bein die Schuhe anzieht und abends zieht man es wieder aus auf einem Bein, hat man schon einiges gemacht.
Okay.
Und dann sind das zweite wichtige, neben den Balanceübungen, es sind die Geschicklichkeitsübungen mit den Händen.
Mhm.
Und da gibt es ja genügend. Mhm. Das geht also vom Jonglieren, geht's los und so. Fingerübungen und da kann man alles Mögliche, Live-Kinetik kann man machen.
Mhm.
Und diese Geschicklichkeitsübungen, die sind ganz, ganz wichtig. Also Balance und Geschicklichkeit.
Genau. Was sicher viele Menschen, die jetzt den Podcast anhören, auch interessieren dürfte, was sind denn eigentlich die Vorzeichen für eine Demenz? Woran kann ich erkennen, dass ich gefährdet bin? Es gibt ja eine Reihe von Risikofaktoren, aber es ist natürlich ein Unterschied zur Frage, ob ich jetzt eigentlich bloß eine leichte Vergesslichkeit habe oder ob es tatsächlich schon sinnvoll wäre, vielleicht mit einem Arzt Kontakt aufzunehmen und dem auch ganz aktiv entgegenzuarbeiten. Was würdest du da sagen? Was sind so die Vorzeichen?
Also die Alzheimer-Gesellschaft hat also 11 Vorzeichen aufgeschrieben, die man beachten sollte. Und ich sage die 4 wichtigsten, das sind, wenn man Orientierungsprobleme hat, ein verminderter Gleichgewichtssinn, Vergesslichkeit und Wortfindungsstörungen. Das sind eigentlich die 4 wichtigsten. Wenn man 1 oder 2 hat, dass man vergesslich wird, Namen nicht mehr erinnerlich und einmal einen Termin versemmelt, dann ist das nicht so schlimm. Mhm. Aber wenn dann 3 oder 4 von diesen Vorzeichen zusammenkommen, dann sollte man eigentlich hellhörig werden. Und da empfehle ich dann, zum Arzt zu gehen.
Und kann man das auch so nur sagen, was ist das durchschnittliche Einstiegsalter von Demenz derzeit?
Ja, das kann man ziemlich genau festmachen.
Mhm.
Und da gibt es natürlich Untersuchungen dazu. Und es geht im Prinzip los mit im Alter von 70 Jahren.
Okay.
Also jahrzehntelang vorher hat man ungesund gelebt. Man spürt gar nichts. Dann mit 60, da hat man schon die ersten Schädigungen im Gehirn automatisch drin. Die habe ich wahrscheinlich auch.
Mhm.
Wenn man normal lebt, ist man mit 70, hat man gewisse Schädigungen im Gehirn. Die wirken sich mit 60 nur nicht aus. Aber dann mit 65 kommen die ersten Vorzeichen von Demenz und dann mit 70 wird es natürlich dann schon interessant. Und mit 75 sind also schon 10% dement und mit 80, 85 geht es dann rauf auf maximal 50% der Menschen, die dann tatsächlich manifest dement sind.
Das heißt, wir sollten uns alle damit beschäftigen, weil wir werden ja älter. Und ich
wir
weiß jetzt nicht genau das Durchschnittsalter im Berchtesgadener Land, aber wir werden ja alle älter. Und was ja eigentlich positiv ist, nur wird es uns alle treffen.
Genau, wir wollen ja dann eben gesund und vor allem geistig agil älter werden. Und du hast ja vorhin angesprochen, dass da ein entscheidender Punkt neben der Frage eben von Balance eben die Frage der Koordination ist. Also dass halt aufeinander abgestimmte Bewegungsabläufe passieren. Und warum ist das gerade so wichtig?
Ja, warum gerade koordinativ anspruchsvoll?
Genau.
Das war natürlich eine wichtige Frage bei meiner Arbeit. Und da habe ich, oder der Neurologe und ich, wir haben mal Bewegung in 5 Gruppen eingeteilt. Und zwar in 5 Gruppen, wie Bewegung sich aufs Gehirn auswirkt. Das ist ja das Entscheidende. Und die 5 Gruppen sind Krafttraining, die machen Muskeln stark und die Knochen stabil. Ausdauertraining macht das Herz stark und schafft also ein ausgeglichenes Gemüt. Dehnungsübungen machen gelenkig und Faszienübungen machen das Bindegewebe geschmeidig. Und das Fünftes ist dann das Entscheidende, alles koordinativ Anspruchsvolle macht geistige Fitness im Gehirn. Und es ist zwar so, es muss jede Bewegung vom Gehirn koordiniert werden. Mhm. Also auch das Zucken mit den Wimpern. Aber jede Bewegung fordert das Gehirn anders. Und es gibt also Bewegungen, wo man sagen könnte, das fordert das Gehirn auf einer Skala von 1 bis 10 mit 1. Das ist das Spazierengehen im Park. Und dann gibt es Bewegungen, zum Beispiel das Gehen auf das Lecklein, da würde ich sagen, das ist auf der Skala auf 10. Also praktisch jede Bewegung fordert das Gehirn anders. Und mein Appell ist, macht Bewegungen, die das Gehirn fordern.
Und was empfehlen die Fachleute? Weil du hast ja wahrscheinlich sehr viel mit Literatur beschäftigt.
Ja, ich habe also... Ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht und habe einmal die Forschungsuntersuchungen gemacht. Und die machen alle Forschungen mit Leuten, die sich dreimal in der Woche mit Ausdauersport beschäftigen. Moderat, dem Alter gemäß, dreimal in der Woche Ausdauersport. Und da habe ich ja schon am Anfang gewusst, und der Neurologe bestätigt es, der Ausdauersport ist gut, ist wichtig, ganz, aber fürs Gehirn ist er nicht gut. Also genügt er nicht, ja. Und da bin ich der Meinung, weil die schreiben voneinander ab, die machen alle dieselbe Forschung und sagen, ich brauche Leute, die Ausdauersport machen, und anhand, jetzt machen alle diese Forschungen mit Leuten, die Ausdauersport machen. Und dann kommt zum Schluss raus, Ausdauersport ist gut, aber verhindern kann man die Demenz nicht. Und leider haben sie noch nicht dazu übergegangen und gesagt, jetzt mache ich mal eine Forschung, wo die Leute nicht Ausdauersport, sondern koordinativ anspruchsvollen Sport machen.
Das wäre deine Empfehlung praktisch an die Forschung.
Die gibt es weltweit noch nicht.
Aber dann ganz konkret. Was würdest du denn jetzt jemanden, der, sag ich mal, einigermaßen fit ist, der jetzt vielleicht die 50 hinter sich hat, wo ich ein bisschen ein Problem damit habe, ihr habt es in dem Buch ja dann immer wieder diesen Begriff sorglos gelebt. Ich meine, sorglos lebt natürlich niemand, aber ohne halt besonders darauf zu achten, vor allem wenn man es mal so ausdrücken möchte, der so gelebt hat und jetzt sagt, möchte ich einfach aktiv auch was für diese Vorsorge machen, aktiv Prävention machen. Also jemand, der sportlich dazu in der Lage ist, was würdest du dem empfehlen?
Ja, man kann dem vieles empfehlen. Ich erzähle vielleicht einmal, was ich die ganze Woche über mache. Und zwar, das ist natürlich ziemlich anspruchsvoll. Am Montag und Dienstag ist mein Vereinssport, also einmal beim DAV in Reichenhall und einmal bei der Bergwacht in Reichenhall. Am Dienstag gehe ich also zum Tanzen, zum Line Dance und Volkstanz quasi Kurs, und da sind halt 20 Frauen und 2 Männer, aber das stört mich nicht. Das ist der Mittwoch, und am Donnerstag, da sind es gleich 2 Dinge, da gehe ich in der Früh zum Hula Hoop. Bei der Volkshochschule wird das angeboten, das ist aber ganz lustig. Am Nachmittag gehe ich zum Tischtennis und am Freitag bin ich mit meiner Klettertruppe in der Kletterhalle in Berchtesgaden. Und am Samstag, wenn es so ist wie heute, schönes Wetter, dann gehe ich so ein bisschen Alm oder mache ich eine Bergtour. Und da ist mir eine Woche ganz schön ausgelastet, aber da kommt heute eine Stunde, eineinhalb Stunden jeden Tag zusammen.
Aber weißt du, was mir jetzt bei deiner Schilderung auffällt? Das heißt, du bist in mehreren Vereinen, du hast viele Interessen, das heißt, du hast auch viele soziale Kontakte. Ja, weil meine These, weißt du, ich bin ja Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin, ich denke mir, soziale Kontakte sind ja genauso wichtig. Neben dem sportlichen Angebot, was du jetzt alles erzählt hast, du bist dann in vielen Netzwerken, in vielen, auch wenn man sie regelmäßig trifft, entstehen Bekanntschaften, vielleicht Freundschaften. Spielt das auch eine Rolle in deinem Buch?
In doppeltem Sinne. Erstens, es ist natürlich das eine Herausforderung, wenn man in Kontakten ist, führt immer eine geistige Herausforderung. Und das Zweite ist, wenn man Bewegungsaktivitäten macht, braucht man andere dazu, die einen motivieren, man geht miteinander hin und so weiter. Wenn man daheim auf der Couch liegt und man hat keinen Motivator, dann bleibt man halt liegen. Dagegen, wenn einer kommt und klingelt, was ist, dann geht man halt doch hin. Und immer dann, wenn man dann im Training gewesen ist, ist man super zufrieden, man hat Kontakte zu den anderen und hat was für seinen Körper getan.
Dies genau kenne ich und das ist, glaube ich, auch, finde ich, fast gefährlich, diese Vereinsamung, die sonst nämlich droht, wenn man dieses Netzwerk nicht hat. Gell? Ja. Dann, das sagt man ja schon, das ist die Gefahr für eine Gesellschaft, dass man im Alter vor allem dann auch eine Vereinsamung hat.
Dieses Thema Einsamkeit ist ja tatsächlich auch ein eminent politisches. Also da gibt es ja auch die Möglichkeit darauf, in kommunalpolitischer Form Antworten zu geben. Aber bevor wir jetzt da noch weiter einsteigen, würde mich jetzt nochmal interessieren. Wir hatten ja jetzt das Beispiel von jemandem, der tatsächlich einigermaßen fit ist, der jetzt nicht irgendwie eingeschränkt ist, aber gerade diejenigen, die sich mit dem Thema Demenz jetzt auseinandersetzen, weil sie da auch Sorge haben, sind ja oftmals dann auch schon ältere Menschen und sind ja oftmals auch Menschen, die schon Einschränkungen haben. Also das war natürlich schon etwas, wenn man das Buch so sich anschaut, habe ich jetzt an meine Mutter zum Beispiel gedacht, die ist jetzt 79 Jahre, die ist jetzt an der Hüfte operiert worden, also die wird jetzt keinen Trailrun machen, die wird jetzt nicht in die Kletterhalle gehen und dann wäre natürlich die Frage, sind denn jetzt ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Einschränkungen denn nicht mit dem, was ihr in dem Buch empfehlt, überfordert?
Ja, vielen Dank für die Frage, das ist nämlich eine ganz eminent wichtige und zwar deswegen, weil mit 70, im Alter von 70 Jahren, das ist bekannt, ist die Hälfte der Bevölkerung körperlich eingeschränkt. Die können also nicht tanzen und Tischtennis gehen. Und das war dann, ich glaube, ein halbes Jahr habe ich mich damit beschäftigt, was können die machen? Was können die machen, die sich nicht bewegen können? Weil meine These ist ja, durch vielseitig koordinativ anspruchsvolle Bewegung geistig aktiv. Jetzt können die das aber nicht so. Und ich habe aber dann sehr, sehr vieles gefunden, was solche Menschen an Aktivitäten machen können, damit sie das genauso geistig gesund bleiben können wie der andere. Und das Wichtigste, was ich dann ermittelt habe, das ist ein Instrument spielen. Weil man, da muss man linke Hand, rechte Hand. Jedes Instrument ist linke, rechte Hand. Zum Beispiel, wenn man Klavier spielt, das ist eins von den wichtigsten Dingen. Und dann kommen natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Eins ums andere habe ich da in Erfahrung gebracht. Es gibt Yoga im Sitzen, man kann stricken, nicht irgendein einfaches Muster, sondern das muss ein interessantes Muster sein. Dann, was wichtig ist, Kunsthandwerk für solche Menschen. Malen, schnitzen, töpfern und solche Dinge. Und da gibt es unzählige Möglichkeiten, die Menschen machen können. Das Entscheidende ist, die müssen halt auch motiviert sein. Und dann jonglieren kann man im Sitzen, geht also lernen.
Wir haben jetzt da also vielfältige Möglichkeiten von dir schon gehört. Was mich jetzt noch weiters interessieren würde, wie würdest du sagen, ist dein Ratgeber, euer Ratgeber, euer Buch einzuordnen in doch diese ganze Vielfalt an Ratgebern, weil das, wenn ich jetzt in der Bahnhofsbuchhandlung oder beim Rupprecht in Reihenhall schaue, da gibt es ja ganz Da gibt es ja überhaupt zu Gesundheitsratgebern ganz viel und jetzt zwischenzeitlich auch sehr viel zu geistiger Gesundheit, zu geistiger Agilität. Wie ordnet sich euer Werk da ein?
Ja, mehr oder weniger alle Ratgeber erklären, wie man leben muss, um im Alter nicht dement zu werden. Und dieser Ratgeber, Demenz ist vermeidbar, der will erklären, was dann noch möglich ist, wenn man im Alter realistischerweise befürchten muss, wenn man also ungesund gelebt hat. Also gesund leben ist die beste Möglichkeit, Alzheimer zu vermeiden. Aber was ist, wenn man nicht gesund gelebt hat, wenn das Gehirn geschädigt ist? Und einen solchen Ratgeber habe ich bisher noch nicht gesehen. Von daher könnte das schon in die Lücke schließen.
Ja, lieber Udo, danke für die Ausführungen. Jetzt kommt von mir vielleicht nochmal eine schwierige Frage. Diejenigen, die also jetzt in diesem Altersbereich sind, 50, 60 plus, das ist ja jetzt nun definitiv eine Generation, die stark auch durch damals neue Medien, für uns jetzt schon alt vertraute Medien, geprägt worden sind, eben durchs Fernsehen. Und wir werden jetzt auch immer mehr erleben, dass natürlich auch Menschen jetzt in diesen Altersbereich kommen, die dann auch schon digitale Medien stark gewohnt sind, die Arbeit am Bildschirm schon intensiv kennengelernt haben. Und mein Bauchgefühl sagt mir halt, dass vielleicht auch dieser Medienkonsum neben der Frage Alkohol, neben der Frage mit Nikotin, vielleicht eine Rolle spielen könnte bei der steigenden Zahl an Demenzerkrankungen. Was ist dein Gefühl oder hast du irgendwelche Erkenntnisse dazu gewonnen?
Ja, Roman, dein Gefühl trügt dich natürlich nicht. Es sind zwei Dinge, die im Alter zusammenkommen, die so dramatisch sind. Das eine ist, man wird älter, die Ruhephase oder der Ruhestand wird immer länger und diese Medien, der Medienkonsum wird immer größer. Hm. Und dies beide zusammen, dass also praktisch die Leute froh sind, jetzt endlich mal die Füße hochlegen zu können und dann noch das Fernsehen und das am Handy zu spielen und so weiter. Also diese neuen Medien, die zusammen, die wirken sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren besonders dramatisch aus.
Gut. Ja, dann darf ich mich herzlich bedanken bei dir, Ulo. Es war sehr beeindruckend. Also ich habe sehr großen Respekt vor der Leistung. Es hört sich sehr fundiert an. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auch zulegen und zu Gemüte führen. Und ich freue mich aber, wir werden in diesem Podcast auch noch andere Autoren zu hören bekommen. Jetzt darf ich mich verabschieden und wünsche eine gute Zeit.
Dankeschön.
Vielen Dank.